Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
So, vielen Dank an Vergangenheit, Simon. Wir befinden uns jetzt wieder in den Hallen der Messe. Ich habe mir Chuhan gerade eben noch besorgt. Leider ist Pandas Bin und Co. leider ausverkauft. Tango auch. Naja, gut. Das kennen wir ja von der Messe. Aber soll wohl im Frühjahr wiederkommen. Naja, wollen wir mal schauen. Jetzt stehe ich hier am Stand von Wise Wizard Games, die ja auch Star Realms, Hero Realms, Robot Quest Arena gemacht haben. Und die haben ein neues, ja, Kinder-Jugend-Spiel. Man kann, ja, doch eher Kinderspiel. Nämlich Star Realms Academy. Das ist ein sprachneutrales Einstiegs-Deckbuilding-Game. Und ich sehe hier auch schon, ja, zwei Kinder das Spiel miteinander spielen. Sehen auch recht jung aus noch. Und das sieht gut aus. Also ich wollte es mir eigentlich mitnehmen, weil ich denke, für die Arbeit könnte das was sein. Aber das Spiel ist auch schon ausverkauft. Sollte aber laut dem Stand auch im Einzelhandel ab jetzt verfügbar sein. Werde ich mal schauen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie Star Realms ohne Text. Hat aber scheinbar auch noch ein separates Board, wo wir auch Münzen und Aufladung und sowas oder Leben drauflegen können. Sieht sehr übersichtlich aus erstmal. Also vielleicht was für Personen mit Kindern. Ich werde mich jetzt erstmal weiter auf die Suche begeben, um vielleicht den Christian Kudal für uns zu erwischen. Der ist natürlich beim Mindbug-Stand in Halle, ja, 1. Genau. Beim Nerdlab Games-Stand. Agent MNU-Stand. Ich finde noch 1000 Synonyme, aber ich sollte einfach aufhören zu reden. Nachher gibt es übrigens auch nochmal einen exklusiven Einblick in die Zweitpartie von Compile. Das haben wir nämlich gestern nochmal gespielt. Und meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Ja, so, jetzt müsst ihr dranbleiben. Aber, ja, ich muss sagen, jetzt am Anfang, hier in Halle 3, ist sehr luftig. Die Leute sind irgendwie gar nicht mehr so heiß auf Halle 3. Ja, kann man ihnen nicht verübeln nach der Fülle der letzten Tage hier. Genau, oh, jetzt laufe ich an Rumblebot vorbei. Habe ich auch schon drüber erzählt, haben wir leider noch nicht gespielt bekommen gestern. Gestern einiges gespielt. Und laufe ich jetzt hier durch den entspannten Gang in Halle 1 rein. Nehme euch jetzt einfach noch ein bisschen mehr mit, warum nicht? Ihr hört es schon an der Lautstärke, hier ist es deutlich entspannter. Und es könnte sogar eine Premiere sein, dass wir Christian Kuder jetzt auf Deutsch interviewen können, denn er hat es mir schon letztes Jahr auf der Messe erzählt, seine Frau ist tatsächlich Deutsche. Auch wenn sie in Skandinavien alle wohnen. Alle beide. Merkt schon, ich bin direkt hier in Laberlaune. Ja, und Agent Avenue habe ich ja jetzt schon, haben wir eben da noch drüber gesprochen in der gleichen Folge. Brauche ich gar nicht viel zu erzählen. Ich will euch damit jetzt auch nicht viel, viel weiter auf den Keks gehen. So, jetzt bin ich doch nochmal abgewogen beim Aldi-Stand, weil ich dachte, jetzt, wo die Hallen noch nicht so gefüllt sind, ich muss sagen, ich bin ganz erstaunt, irgendwas ist hier los. Die Hallen sind gerade irgendwie recht leer, dafür, dass es Samstagmorgen ist. Ja, wir werden mal sehen, wie sich das am Tag ändert. Genau, also, Aldi-Neuheiten, Atoll, muss ich sagen, hat mich nicht so ganz angesprochen. Sieht nach einem, ja, so puzzligen Kombinationsspiel aus. Müsste man, glaube ich, mal antesten, um zu sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber so der First Catch war es nicht. Dafür hat mich aber Tigern ziemlich angesprochen, muss ich sagen. Da war ich ja im Vorfeld ein bisschen unsicher. Hat aber starke Deckbuilding-Elemente mit, ich würde sagen, auch so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen Kettenzug-mäßig. Das sind aber nur die Eindrücke vom Zugucken jetzt. Weil, ist leider schon ausverkauft. Gerade auch gesprochen, es könnte im Frühling nächsten Jahres vielleicht kommen auf ein Reprint, aber es wird wahrscheinlich. Ja, also sie sagten, es ist sehr schade, sie hätten auch gerne 1000 Kopien mehr gehabt, hätten sie das gewusst, aber Ja, so trotzdem würde ich sagen erfolgreich. Thomas Scholleck, ja, Seti, Teagarden und dann hat er noch Galileo Galilei. Glaube ich, geht gerade echt gut durch die Decke und wird vielleicht als reicher Mann nach Hause gehen. Also zumindest die drei Spiele, die sich ja auch extrem gut verkaufen, würde ich sagen. Und ja, schade, aber dann gehen wir jetzt weiter. Wir sind gerade an dem Null-Signal-Game-Stand vorbeigelaufen, richtig traurig. Die Karten sind im Zoll oder gerade durch den Zoll gegangen, aber nicht da. Die kommen nicht mehr pünktlich. Das heißt, sad für euch auch, die jetzt nach unserem Podcast völlig heiß auf Netrunner geworden sind und dachten, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Sachen zu holen. Ja, leider nicht. Es ist leider, so kann, man kann es nicht anders sagen, es ist leider nichts da außer Playmates. Es gibt auch eine E-Mail-Liste, da kann man sich eintragen. Ja, vielleicht nach dem Podcast von uns weiß man, ob es was für einen ist oder nicht, aber zum Anspielen reicht es nicht. Sehr, sehr schade. Aber auch das gehört irgendwie zur Messe dazu. Letztes Jahr waren es ja echt viele Verlage. Tja, so ist es halt. Kann man nichts machen. So, ich stehe jetzt neben Christian Kudal. Neues Spiel Agent Avenue. Wir haben es schon ausführlich besprochen. Und du hast auch einen Prototyp mitgebracht. Wie läuft die Messe so für dich bisher?
Ah, das ist das Spielessen, das ist immer der Weihnachten für mich. Ich freue mich so darauf. Die Tage davor kann ich nicht schlafen, denke darauf. Und es macht so viel Spaß, dann endlich zu sehen. Wir haben fast 4 Jahre auf das Spiel gearbeitet und ich sehe das hier zum ersten Mal in der Hand und spiele das mit den richtigen Karten und das ist unbeschreiblich, das ist fantastisch.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast das Spiel ja mit deiner Frau designt. Wie kann man sich das denn vorstellen, dass man abends nach dem Essen sagt, lass uns jetzt noch mal ein Spiel designen oder wie läuft das bei euch ab?
Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, deswegen ging das vielleicht auch nicht so schnell. Ich glaube, es kam darauf, wir haben immer gern zusammen gespielt, Sachen wie Kakerlaken-Poker, Hanabi, Lost Cities. Aber sie steht nicht so auf diese Genre von so Monster-Battle-Spiele, so wie Magic oder Mindburg oder sowas. Und dadurch, dass wir so gerne zusammen spielen, haben wir besprochen, vielleicht wäre es schön, was zusammen zu machen, was wir beide mögen. Und dadurch ist Agent Avenue entstanden.
4 Jahre habt ihr daran entwickelt, hast du gesagt. Das ist ja auch wirklich eine lange Zeit. Es sind ja 50 Karten, glaube ich.
Ja.
Und trotzdem ist es ja ähnlich wie bei Mindbug, so die auf die Essenz heruntergebrochen, möglichst rund designt und alles Unnötige weggelassen, würde ich sagen.
Ja, es sieht immer so leicht aus, insbesondere bei so einem einfaches Spiel. Also ich meine, ich hatte das hier auf der Messe vor 2 Jahren, in 2022 habe ich das einem Publisher gezeigt und die Nerdlab, die wollten das gerne machen. Also es gibt viele Sachen. Am Anfang hatte man eher so Punkte, die man am Ende aufzählen muss. Aber wir wollten so gerne diese Mindgame. Und das wurde dadurch zerstört, dass man immer gesagt hat, okay, genau wie viele Punkte hast du, wie viel habe ich. Man musste immer abzählen und sagen, okay, ich habe mehrere, also versuche ich das Spiel zu beenden. Und dadurch haben wir das geändert, so dass man immer sofort die Punkte kriegt, wenn man eine Karte kriegt. Aber dann Kombos und sowas, die müssen alle neu gedenkt werden. Also ja, vielmal haben wir neu angefangen, auch mit den Themen. Letztes Jahr haben wir das Prototyp hier, das hast du schon gespielt.
Genau.
Das war mit einem Magical Kitchen Theme. Und das war, man hat Gerichte gemacht mit Larven und Augen und was war es alles. Aber wir haben gefunden, es wäre doch, wir mögen alle lieber Kreaturen. Es ist irgendwie lustiger, eine Gruppe von Leuten zu sammeln, statt von Gegenständen. Und ja, am Ende haben wir das Spiel hier mit Agenten-Themen gemacht. Der Künstlerin ist Fanny Pastor von Frankreich. Und sie haben das wirklich schön gemacht mit den Bildern. Kommen schon viele Leute her, die sagen, wir haben das gesehen und wegen des Aussehens wollen wir das gerne gespielen. Das kann ich, mit meinem Spieldesign kann ich nicht sowas machen, wo Leute das sieht und das sofort spielen will. Aber das kann sie mit den Artwork.
Ja, auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr etwas skeptisch, als der Marvin mir vor ein paar Monaten gesagt hat, ihr habt das Thema nochmal komplett geändert, weil ich fand das mit dem Magical Kitchen auch ganz cool. Aber ich finde das mit dem Board, dass man den anderen einholen muss und generell, ich sag mal, das Agententhema mit Tieren wieder verbunden, so auch auf die Zielgruppe zugeschnitten, ne? Eben Familienspieler, finde ich es sehr gut gelungen. Also auch wirklich tollen Job auch von dem Artist oder von der Designerin. Die hat das auch richtig gut gemacht. Ich finde, man sieht auf einen Blick auch alles Wichtige auf der Karte und das ist auch immer, gerade bei so einem Spiel, total wichtig.
Oh, vielen Dank. Das, ja, wir haben hart darauf gearbeitet, auch unserer Graphical Designer Max, der auch Mindbug, das für Mindbug gemacht hat, hat auch hier, haben diskutiert, soll die Punkte unten oder oben oder links oder rechts stehen. Der runde Board ist auch interessant. Es ist, mathematisch ist es eigentlich ein bisschen wie so ein Tug of War, wie in Seven Wonders Duel, wo man hin und her geht. Aber der Feel ist ein bisschen anders, wenn man rund geht. Und dadurch haben wir auch das Extra-Modus gemacht, wo spezielle Felder, Spezialfähigkeiten geben kann.
Ja, richtig gut. Jetzt natürlich die berühmte Gretchenfrage. Die Leute aus dem Podcast wissen schon Bescheid. Wie verkauft es sich? Geht es besser weg als das missverstandene Heroes for Sale?
Bisher läuft es richtig, richtig gut. Also wir haben im Stand, spielen fast alle Agent Avenue und die meisten, die das spielen, finden es toll und geht nachher und kauft das. Also wir sind super zufrieden damit. Es ist nicht so leicht zu wissen vorher, ob man einen Knaller hat oder etwas, die Leute nicht richtig interessiert. Also man arbeitet Jahre daran und das wird alles gedruckt und man steht hier und vielleicht kommt niemand zum Stand. Also wir sind sehr froh und erleuchtet, dass es doch scheint ein Erfolg zu werden. Viele andere Firmen kommen und sagen, okay, wir kommen aus Belgien und wir wollen gerne eine belgische Version machen oder sowas. Das ist ja schon ein Zeichen, dass irgendwie, also man weiß es ja nicht, aber bis jetzt läuft es richtig, richtig gut.
Gibt es denn schon irgendwas, was man da spoilern kann, ob es in anderen Sprachen verfügbar sein wird?
Nein, ich glaube nicht. Also Englisch und Deutsch haben wir schon hier. Ich würde erwarten, die große europäische Sprachen, so wie Französisch oder Spanisch, Polisch vielleicht auch, ich würde die erwarten, aber ich weiß es auch noch nicht selbst. Wir reden erst hier mit den Firmen und so, aber die Interesse dafür ist groß.
Ja, das freut mich sehr zu hören. Du hast ja auch einen neuen Prototypen jetzt da, den habe ich ja letztes Mal auch schon kurz gesehen, auch wieder mit Richard Garfield zusammen, ein Würfelspiel, Last Man Standing, könnte man sagen.
Ja, der heißt jetzt Final Titan. Er hieß vorher The Goat, The Greatest of All Time. Aber jetzt Last Titan, es ist Final Titan. Ich gewöhne mich auch immer noch daran, das neue Namen zu sagen. Es ist ein... Oh, das ist so schwierig, das Spiel zu erklären. Ich finde immer, wenn ich das erkläre...
Ja, das hast du letztes Jahr schon gesagt, dass das sehr schwer ist.
Wenn ich das erkläre, sagen die Leute, okay, das klingt okay. Aber wenn die das spielen, da sehe ich in die Augen, wie sie das freuen. Also jeder hat verschiedene Champions und man ist immer, auf Englisch sagt man King of the Hill Style, also König von der Backe oder...
Ja, King of the Hill, glaube ich, ist zumindest in Gamern ein Begriff hier in Deutschland.
Okay, also immer jemand in der Mitte, der sich verteidigt und man versucht, der Letzte in der Mitte zu sein, also the Final Titan. Wir haben ganz viele verschiedene Champions, ich weiß nicht, ob es 80 oder noch mehr wird und die sind sehr verschieden. Da ist viel mehr Sachen auf ein Kart als in Mindbug und man hat nur ein paar für das ganze Spiel. Man versucht dann zu sagen, wann gehe ich rein und kämpfe und wann warte ich lieber. Es hat so einen No-Thanks-Style-Mechanismus, wo man sagt, nee, ich warte lieber, da liegt man eine Karte. Der andere sagt, nein, ich warte auch. Und irgendwann liegt da genug Karte, dass jemand sagt, ach komm Leute, dann
gehe ich rein.
Dann gehe ich rein und die Kämpfe sind dann automatisch. Also man würfelt und da passiert es. Es ist total swingy. Manche Charaktere sind plötzlich in ihrer Ultimate-Form und machen plus 5 Damage. Aber irgendwann kommt jemand, die doch besiegt. Und also sehr viele Gefühle. Es ist kein Eurogame.
Also es ist eher ein gemütlich beisammen, lustige Runde. Man könnte, also wenn ich das mir jetzt so anhöre, würde es mich auch als erstes an Richard Garfields King of Tokyo erinnern. Aber es ist ja mit mehr Fähigkeiten wahrscheinlich.
Ja, es ist ein bisschen... Ich würde sagen, anspruchsvoller. Ich weiß nicht, ob das der richtige deutsche Wort ist.
Doch.
Es ist, da passiert ein bisschen mehr. Man hat Ultimate Attacks, Ultimate Forms, Upgrades, Armor, Dodge Tokens, Poisons, Minions. Also es ist, ich würde sagen, es ist höher Energie. K- King of Tokyo ist ein bisschen mehr familienmäßig. Und das hier, das ist mehr ein bisschen so Nerdabendmäßig, wo Leute rufen und high-fiven oder sich auf den Tisch rollen und weinen. Und hatte noch nie so Reaktionen auf ein Spiel wie in das Spiel hier.
Ich bin sehr gespannt. Man kann es aktuell bei GameFound schon folgen. Es wird über Kickstarter laufen. Ist, denke ich, für so ein Spiel auch eine gute Wahl. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird. Und ihr plant, glaube ich, im Frühjahr zu starten, ne?
Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch ein Datum gibt, aber ich stelle mir vor, innerhalb ein halbes Jahr oder so, dass es auf GameFound ist.
Und würdest du sagen, Theme geht dann eher wieder in Richtung Epic? Welcher Designer macht es? Habt ihr da schon Pläne?
Ja, wir haben schon, also man kann schon viel von das Artwork sehen. Wir haben ein Team von ganz vielen verschiedenen, die das macht,
ja.
Weil die Charaktere sind von verschiedenen Universen, also manche sind altes griechisch, manche sind space-mäßig, es gibt sogar einen Mindblock darin, den man sein kann. Also sehr viele verschiedene Richtungen. Es ist versucht so ein bisschen episch, die ganze Kreaturen von Zeit und Universum und so kommen alle zusammen und kämpfen in einem riesigen Turnier. Und ich glaube, man kann das Artwork schon auf dem GameFound-Page sehen.
Ja, sehr cool. Jetzt natürlich die letzte entscheidende Frage. Hast du, wie viele neue Prototypen, an wie vielen arbeitest du parallel zu Hause und gibt es irgendwas, was schon, wo du schon sagen kannst, okay, daraus wird nachher ein Spiel?
Okay, also ich würde kurz sagen, das Spiel, was wir gerade besprochen hast, heißt Final Titan.
Ja.
Weil manchmal, wenn ich Podcaster höre, denke ich irgendwann, oh, das klingt doch cool, aber dann haben die den Namen schon vor 5 Minuten gesagt. Ich habe nicht. Also Final Titan war das Spiel, wo die.
Sehr gut.
Ja, ich habe hier, glaube ich, 8 neue Prototypen in der Tasche, was ich Vorlagen zeige. Es ist ja nicht so, wenn man ein Vorlag das zeigt, dass die sofort sagen, wir machen das. Also entweder sagen die, wir wollen das nicht, was ganz okay ist, oder sie sagen, wir finden das spannend, wir wollen gern das mehr zu Hause spielen. Also davon weiß ich nichts. Es gibt schon ein paar verschiedene auf dem Weg, was ich schon letztes Jahr Kontrakt geschrieben hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch announced sind. Ich kann sagen, es kommt etwas von Ravensburger.
Aha, sehr, sehr heißer Take, ja.
Erik Sundén, ein schwedischer Co-Designer. Und ich glaube, es irgendwann in der Frühling würden die das veröffentlichen.
Ich bin sehr gespannt. Das klingt danach, als kommen noch einige Spiele von dir.
Das stimmt. Ich wage das nicht zu sagen, aber ich habe noch 3, 4, 5 Spiele von verschiedenen großen Verlagen, was ihr schon gut kennt, auf dem Weg, die innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre kommt. Also viel Spannendes auf dem Weg für mich.
Sehr cool. Ja. Also geht beim Stand von Nerdlab Games gerne vorbei, schaut euch den Prototypen von Final Titan vielleicht schon mal an, spielt Agent Avenue. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und wird das schon heute veröffentlicht?
Ja.
Okay, also der Stand ist 1F311, falls ihr es
genau
kommen wir.
Ja, vielen Dank, Christian.
Vielen Dank, noch schöne Messe für dich.
Danke, dir auch.
Willst du einen Mod machen? Soll ich einen Mod machen?
Simon, ne?
Ja.
Du bist mich, ja. Nicht, dass ich jetzt Stefan sage und dann. Das wäre richtig. Fangen wir schon an?
Ja, wir fangen schon an. Hallo.
Hallo. So, wer stellt jetzt wen zuerst vor? Das ist die Frage.
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage.
Double Feature hier jetzt.
Ja, genau.
Auf der Messe live. Ich weiß auch nicht, wie viele Personen im Hintergrund sind, die wir gar nicht filmen dürfen. Aber egal, wir machen das jetzt einfach mal. Also stell dich noch mal ganz kurz vor, vielleicht erstmal für meinen YouTube-Kanal. Das wäre super nett.
Ja gut, das muss ich dann aus dem Podcast, glaube ich, raus. Nein, alles gut. Ein bisschen Witz. Ich bin Simon vom Brettspiel-Podcast Nudelduft und Spielespaß. Und stehe hier mit dem Michael von Million Board Games. Ihr kennt ihn schon aus dem Podcast.
Ja, genau. Ich bin Michael. Quatsch. Oh, Entschuldigung, können wir mal rausschmeißen? Jetzt sage ich auch noch meinen Nachnamen hier. Das schneidest du raus.
Ich piepe das, ja.
Ja, ist in Ordnung. Okay. Ja, ich bin Michael. Million Board Games ist mein Kanal. Und ich bin ungefähr genauso lange dabei wie ihr. So ungefähr ein Jahr knapp. Und mache lustige kleine YouTube-Videos. Genau.
Jetzt stehen wir hier. Ich komme eben noch vom Nerdlab Games Stand und hatte mit Christian Kuder nett gesprochen. Der hat heiße Informationen gedroppt. Jetzt stehen wir vor Oink-Games. Was hast du denn heute Heißes mitgenommen?
Oh, heute, also was ich noch mitgenommen hatte, war Medical Mysteries, weil mich das richtig interessierte. Mhm. Fand ich total cool, mal so ein Mystery-Game, das halt nicht einfach so klassisch Krimi ist, sondern wo man jetzt tatsächlich Patienten heilen muss. Also irgendwie hat man 4 Patienten und dann muss man eben halt zusehen, dass man da irgendwie die heilt, so wie bei Dr. House. Das stelle ich mir total interessant, spannend vor. Ja, das war so mein Highlight heute. Wie war es bei dir?
Ja, also das schreckt mich ja komplett ab, ne? Also
Kannst du kein Blut sehen?
Ich kann kein Blut sehen und mein Vater ist Arzt. Und es hat schon einen Grund, warum ich eine andere Laufbahn angeschlagen habe. Aber die Simone, meine Freundin, sagte gestern, oh, lass uns das bitte mitnehmen. Ich so, nee, dann musst du alleine spielen.
Ja, okay, dann bist du für dieses Spiel disqualifiziert. Ich habe auch noch hier, ich habe fertig, glaube ich, heißt das? So ein kleines Kartenspiel, völlig chaotisch. Jede Karte sieht anders aus und man muss einfach irgendwie, ich habe fertig vor sich auslegen. Total abgedreht, fand ich aber super. Das könnte ich auch super mit meinen Kindern spielen. Die stehen genau auf so einem Kram. Total klasse.
Ja, also ich komme nicht umher, um Agent Avenue nochmal zu erwähnen. Richtig gutes Ding. Aber was ich gestern auch schon zweimal dann gespielt hatte in meiner Messepause, war Compile. Und die zweite Partie war richtig gut. Bei der ersten waren Stefan und ich noch so ein bisschen, dass wir dachten, wie viel Tiefe hat das? Bei der zweiten muss ich sagen, Simone hat mich richtig ausgespielt. Und war schon gemein. Also so ein richtiges Kombospiel, Three Lines, Marvel Snap oder Erlen and Sea mäßig, aber auf Englisch nur verfügbar. Trotzdem bei der Messe und da es bei Asmodee im Vertrieb ist, vielleicht auch die Hoffnung, dass es mal auf Deutsch kommt.
Ja, also du hast mich ja schon gehypt mit Seti, das musste ich ja dann mitnehmen. Und damit ist mein Hype-Budget auch leider erschöpft, das tut mir leid. Die anderen Sachen kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Da kannst du mir erzählen, die waren noch so gut, aber jetzt ist dann auch irgendwann mal Feierabend. Ich meine, man muss ja auch immer bedenken, wir kaufen hier Spiele, die wir überhaupt noch gar nicht so richtig kennen. Vielleicht, also du hattest jetzt Gelegenheit, noch mal was anzuspielen, dann ist es natürlich cool, wenn man das dann gleich mitnehmen kann. Aber es ist schon immer so ein kleines, schon immer so ein kleiner Risikofaktor dabei. Ne?
Ja, es ist Gamble. Es ist ja, ein bisschen definitiv. Glücksspiel, ist dabei. Ja,
definitiv. Aber es macht auch Spaß trotz alledem.
Ja, natürlich.
Ne?
Das ist okay. Ja, das ist richtig gut.
Gut, dann haben wir hinterher halt einen schönen Stapel, den wir dann auf der nächsten Berlin-Con oder so verkaufen können. Ist auch gut.
Genau, mit ein bisschen Verlust natürlich.
Ja, ein bisschen. Ja, aber gut, das irgendwas ist ja immer.
Gehört zum Glücksspiel dazu.
Ja, dann weißt du, das Geld ist nicht weg, es gehört nur einem anderen. Also von daher.
Sehr gut.
Alles klar. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf der Messe. Ne? War toll, dich zu sehen. Und
mega.
Drück euch die Daumen. Und hier, Kanal, ne? Schaut euch das mal an hier den Podcast, der ist richtig super, insbesondere was die Tonqualität angeht. Richtig spitze, kann man sich super anhören während der Autofahrt, was auch immer. Und die schnacken auch die Jungs. Das ist, kann man wirklich einiges mitnehmen, auch an Erfahrung aus der Brettspielszene. Also macht mal weiter so.
Ja, danke. Klasse. Du auch. Ne?
Ja,
also
danke.
Wir müssen uns ja hier so ein bisschen einreiben mit Lob, glaube ich. Aber wir haben dich ja auch nicht umsonst als Gast bei uns im Podcast gehabt. Und ich hoffe, wir werden das auch in Zukunft noch in der einen oder anderen Stelle tun und deine Expertise gerade nach 40 Stunden Aufwand für Regelerklärung, freue ich mich drauf.
Ja,
wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge oder noch zig Folgen aufnehmen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall immer mit dabei. Es macht
cool.
Total Spaß mit euch. Klasse. Dann werden wir mal weiter auf der Messe rumlaufen. Ne?
Richtig.
Alles klar.
Dann bis demnächst.
Viel Spaß.
So, ich stehe jetzt vor dem Stand von Tokyo Highway, was ich bei Kickstarter gebackt habe, aber noch nicht angekommen ist. Der Klassiker auf der Messe. Und neben mir steht der Basti von den Brettspiel-Buddies. Basti, was ist dein, wenn du ein Spiel kaufen müsstest und nicht mehr auf der Messe, welches wäre es, diese Messe?
Ein Spiel, also für mich, was ich gekauft habe, für mich Inferno. Das ist das eine, was ich haben wollte, wenn es darum geht, um die Kickstarter, was du gerade gesagt hast. Dann auf jeden Fall Horror on the Orient Express. Beziehungsweise auch noch sehr unentschlossen World Order, da waren wir auch gewesen. Der Nachfolger sozusagen von Hegemony. Das war ja auch mega gut und ja, also das sind so meine drei Favoriten auf der Messe bis jetzt. Bisschen drum rumgeschummelt um die Frage, aber...
Nee, ist schon okay. Der Stefan, den wird's freuen, der hat Inferno, glaube ich, auch eingepackt tatsächlich. Ja, richtig gut. World Order habe ich auch gesehen. Ich habe Hegemony immer noch nicht gespielt. Das ist eine Schande, aber 4 Leute und dann am besten noch jemand, der die Regeln erklärt, ist ja auch eine Hürde.
Ja, also ich würde gerade sagen, wirklich nicht nur 4 Leute, sondern du brauchst 4 Leute, die sich wirklich da viel Zeit für nehmen. Also wir haben 5,5 Stunden gespielt und jeder muss sich die Regeln vorher angucken. Weil bei Hegemony, da ist es halt so, da hat jeder wirklich sein eigenes Regelset. Und das haben sie zum Beispiel bei World Order jetzt anders gemacht. Da gibt es ein Regelset, ist trotzdem Asymmetrie drin, aber nur ein Regelset. Und ja, das ist halt vielleicht für die Leute ein bisschen besser, dann einzusteigen.
Ja, ich habe auch schon gehört, ich glaube, bei dem einen Brettspielwochenende, wo wir waren, haben sie, glaube ich, auch 8 Stunden gespielt. Und das hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt tatsächlich. Aber ist wahrscheinlich dann so ein bisschen wie bei Root, die Hürde. Vor allen Dingen, dass dann auch wieder, brauchst eigentlich eine konstante Gruppe.
Ja, genau. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 5,5 Stunden, die wir gespielt haben, die haben sich deutlich kürzer angefühlt, weil du immer involviert bist. Du hast auch so ein bisschen, sag ich mal, Rollenspiel dabei, weil du hast ja dann die Arbeiterklasse und die Kapitalisten und die kämpfen dann schon auch so ein bisschen gegeneinander. Und, ja, warum machst du denn das nicht? Das wäre besser für mich und so. Also das ist schon sehr involving, sag ich mal.
Ja, sehr cool. Danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß noch auf der Messe.
Ja, danke euch auch auf jeden Fall.
So, immer noch in Halle 5. Wir haben eben bei Ornk Games noch Souvenirs von Venice gekauft. Das sieht auch ganz interessant aus. So ein bisschen wie Tiefseeabenteuer in nicht so gemein. Ich mag Venedig gerne, deshalb war das für mich als Thema auch richtig cool. Und ansonsten habe ich gesehen, hat hier einen Stand, nämlich der Japanime Games, das Cowboy Bebop. Das kriegt man sonst auch relativ schwer, aber ist hier für einen guten Preis verfügbar. Wer Cowboy Bebop mag und Deckbilder, dem wird das Spiel gefallen. Es ist relativ schnell gespielt, also man baut sich nicht so ein richtig krasses Deck auf, aber es ist ein klassischer Deckbilder. Mir hat es auf jeden Fall auch gut gefallen, weil wir so ein bisschen semi-kooperativ auch spielen. So, ich war jetzt noch am Stand bei der Flitterkiste. Fleißige Podcast-Hörer unseres Podcasts, Grüße gehen an euch raus. Ja, die haben ein Spiel, bei dem wir ja quasi als Paar zusammen Aufgaben erfüllen müssen, um uns Nettigkeiten im Alltag zu machen. Finde ich eine sehr coole Intention. Die haben uns auch einfach eins mitgegeben. Wir werden mal ausprobieren, wie das so ist. Fand ich aber wirklich eine schöne Idee, das auch offline mal zu etablieren, ne, und auch offline irgendwie so ein paar Challenges sich in der Beziehung irgendwie zu setzen, um dann Legacy-mäßig irgendwas freizuschalten. Ja, ich bin gespannt. Sagten auch, die gibt es nur auf der Messe. So ein Herzensprojekt, was irgendwie dadurch entstanden ist, dass ein Hochzeitsgeschenk gesucht wurde und er das dann selber irgendwie gebastelt hatte. Und kommen auch noch aus unserer Region. Also, genau, jetzt gehe ich weiter zu Sound of Drums. Gesundheit. Bless you. zu Sound of Drums. Und genau, der Brettspielverlag mit historischen Brettspielen, die gibt es auch erst seit einem Jahr. Und da sprechen wir auch jetzt gleich mit dem Inhaber drüber. So, ich sitze hier neben dem Uwe von Sound of Drums, einem neuen Spieleverlag, zumindest seit einem Jahr ungefähr, hast du, glaube ich, gesagt, der historische Spiele verlegt, und zwar nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch international. Und das finde ich immer sehr interessant. Die Leute, die den Podcast hören, wissen, ich bin ja jemand, der auch für gerade historisch angehauchte Spiele immer sehr zu haben ist. Und über die Freunde, die tatsächlich bei der Messe bei uns zu Besuch waren, haben wir auch tatsächlich von deinem Verlag gehört und haben gesagt, okay, den schreiben wir doch mal an und fragen so ein bisschen was, wie ist es auch vor allen Dingen so einen Verlag in dieser absoluten Nische zu führen? Wie ist die Messe? Was habt ihr im Angebot? Erzähl mal gern ein bisschen.
Ja, also die Frage, wie ist die Messe für uns? Also die Messe für uns ist großartig. Wir haben wirklich richtig viel zu tun. Und du hast schon richtig bemerkt, es ist eine Nische innerhalb der Nische des Hobbys. Aber ich bin der festen Überzeugung, und so würde ich auch das Feedback für mich in Summe zusammenfassen. Geschichte ist ein richtig interessantes Thema für viele. Klar, meine Leidenschaft und auch die Leidenschaft von unseren Autoren und von unserem Grafiker, der das mit sehr viel Leidenschaft macht. Aber das Interesse auf Themen mit geschichtlichem Hintergrund ist also riesengroß. Also Feedback ist wirklich überragend, und ganz viele sagen, boah, schön, dass es da mal einen Verlag gibt, der sich der Geschichte verschreibt. Und wenn wir uns das 1793 angucken, also ein Spiel zur französischen Revolution, das wir jetzt eben ganz, ganz frisch hier eben haben, das wir auch den ganzen Tag Demo machen und eben zeigen, Feedback ist wirklich überragend, und man merkt auch, dass wir wirklich Ahnung haben von dem, was wir da tun. Also nicht nur irgendwie ankratzen oder ein historisches Thema aufstülpen, sondern wirklich zunächst mal da das Thema ist und, wie man im Englischen so schön sagt, immersive. Da steckt ganz viel drin. Und ich glaube, bei den Titeln, die wir im Angebot haben, gelingt uns das immer sehr, sehr gut, dass wir wirklich Geschichte unterbreiten. Ja.
Also gerade bei den Spielen fällt mir immer noch der Begriff ein, den Thomas immer gesagt hatte, nämlich mechanisch-thematisch. Also wir machen im Spiel etwas, was mit dem Thema zu tun hat. Ich finde, das ist bei historischen Spielen immer sehr wichtig, dass wir den Impact von dem, was wir gerade tun, auf dem Spielbrett quasi erleben. Ich glaube, das ist auch das, was du mit Immersivität meinst. Und ja, gerade Thema Französische Revolution, es ist so, ich habe es dir gestern schon mal im kurzen Gespräch gesagt, mir fehlt das Geschichtswissen durch die Schule. Das ist sehr schade. Ich hatte eigentlich einen sehr guten Geschichtslehrer, der sich aber auf, ich sag mal, auf manche Themen etwas ausufernder gestürzt hat. So habe ich sehr, sehr großes Wissen über das Mittelalter. Das finde ich aber jetzt nicht so spannend tatsächlich. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren, seit einiger Zeit da drin, mir auch begleitend zu den Brettspielen die Sachen anzuschauen. Und gerade wenn ich mir jetzt 1793 anschaue und auch die Karten mir anschaue, sehe ich, okay, da steckt so viel drin. Wenn man sich vorher mit einer Doku oder mit mehreren Dokus damit beschäftigt, dann ist einem das Spiel natürlich auch viel, viel mehr wert. Und ich glaube, das ist auch in keinem anderen Themenbereich so wie in dem historischen, in dem Brettspielbereich.
Ja, ist natürlich immer von Vorteil, wenn man so ein bisschen Vorwissen hat und wenn man Liebe zur Geschichte mitbringt und wenn man eine bestimmte Epoche hat, die man gern hat, dann ist es fürs Spiel selbst mit Sicherheit von Vorteil. Und bei 1793, das ist ganz interessant, dass du das erwähnst, der Autor, der Jason, der hat mich irgendwann kontaktiert, wir kannten uns nicht und er sagt, ah, ich hätte da ein Spiel zur Französischen Revolution, das kann man sofort verlegen, das ist fertig. Und dann dachte ich mir, Französische Revolution, ich bin schon sehr bewandert und interessiert insgesamt, was die Geschichte betrifft, mit bestimmten Schwerpunkten. Aber um die Französische Revolution habe ich immer einen riesen Bogen gemacht. Die war mir immer zu chaotisch, die war mir immer zu komplex, ganz viele verschiedene Fraktionen. Und ich hatte immer riesen Respekt vor der Französischen Revolution und wusste eigentlich sehr wenig und war dann eher sehr zurückhaltend. Und dann hat er gesagt, komm, lass es uns doch mal spielen über Tabletop-Simulator, dann kriegst du mal ein Gefühl. Und dann haben wir tatsächlich angefangen zu spielen, haben aber relativ schnell aufgehört zu spielen, weil der Jason so ein unglaubliches Wissen hat zur Französischen Revolution und es wahnsinnig spannend rübergebracht hat. Und am Ende haben wir uns 2 Stunden unterhalten, wobei man kann nicht sagen, dass wir uns unterhalten haben. Der Jason hat mir erzählt von der Französischen Revolution. Und da habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich ein total spannendes, faszinierendes Thema. Und hat ja auch viele Dinge in der Französischen Revolution gegeben, die auch heute noch von Bedeutung sind. Viele Verfassungen in Europa fußen in ihren Grundzügen auf der Französischen Revolution. Und hab dann Feuer gefangen. Und nebenbei bemerkt, es ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Asymmetrische Fraktionen, Car-Driven, alles super. Aber ich habe mich dann unterhalten mit Freunden und mit Bekannten aus der Szene und sag, du, wir würden Spiel machen zur Französischen Revolution, was meinst du? Und dann machen alle, als ob sie eine Zitrone beißen. Also wir ganz viel historisch Interessierte haben mit der Französischen Revolution ein genauso zwiespältiges Verhältnis wie ich, dass man sagt, kompliziert, weiß ich ein bisschen was drüber, da gab es die Guillotine und da gab es den Ludwig den 16., der da eben unter dem Fallbeil geendet hat. Und dann habe ich zu dem Jason gesagt, du Jason, könntest du denn mit deinem Wahnsinnswissen, das du hast, ein Buch schreiben, das uns die Französische Revolution näher bringt? Ein leicht verdauliches, wo du uns einen Überblick verschaffst über die verschiedenen Fraktionen, was da passiert ist. Weil es ist ja auch wahnsinnig viel passiert in dieser sehr, sehr kurzen Zeit. Und dann haben wir, und ich glaube, das ist recht ungewöhnlich, zu dem Spiel ein Buch veröffentlicht, A Guide to the French Revolution, das uns in relativ knappen Worten, reich bebildert, die Französische Revolution näher bringt. Das haben wir dann auch angeboten während der Crowdfunding-Kampagne. Das Buch gibt es auch danach noch. Und er hat da eben ein fantastisches, wirklich sehr verdauliches Buch zur Französischen Revolution geschrieben. Ja.
Richtig cool. Also da merkt man auch, die Autoren brennen dafür auch, brennen für das Thema und das ist super wichtig in dem Bereich. Jetzt hast du auch gesagt, ihr selber arbeitet ja mit den Autoren direkt zusammen. Das sind keine Spiele, die lokalisiert sind, sondern ihr lokalisiert sie. Habt ihr da jetzt schon ein Netzwerk aufgebaut oder wie kommt ihr an neue Spiele ran? Gibt es schon irgendwelche Sachen, die ihr in ferner Zukunft vielleicht noch verlegen wollt oder wo ihr sagt, okay, das sind Themen, die wir uns annehmen wollen?
Ja, also ich habe eine Projektliste, die geht bis ins Jahr 2032. weil es gibt so viele spannende historische Themen. Es gibt ganz viele Autoren, die so Herzensprojekte haben, so wie der Jason, die sich auf ein Thema total eingeschossen haben, sich da wirklich richtig gut auskennen und in spielerischer Form Geschichte transportieren. Und da werden uns die Ideen auch nicht ausgehen und die Projekte. Und wir haben ganz, ganz viel spannende Sachen auf dem Schirm. Ich will da auch nicht zu viel verraten, weil da sind zum Teil Themen dabei, wo die Leute mit der Zunge schnalzen. Also das Nächste wird sein, das kann ich ja sagen, weil wir damit demnächst an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt ja diesen ganz großen Filmklassiker aus den 60ern, The Great Escape, mit einer Wahnsinnsbesetzung, wo es ja um den Ausbruch aus einem Kriegsgefangenenlager geht. Und die Geschichte fußt ja auf einer historischen Begebenheit. Also wir haben hier schon auch Geschichte. Und das wird ein kooperatives Spiel. Und es ist nicht nur im deutschen Markt so, dass die Spieler nach was anderem die Augen aufhalten, weil wir haben ganz viel Worker Placement, wir haben ganz viel Science Fiction und Drachen und Fantasy. Das ist alles so ein bisschen durch. Und ich glaube, dass wir mit dem Thema Geschichte ganz viel Interesse wiederfinden bei Spielern. Das tun wir auch in Europa. Und wir haben in fast allen europäischen Ländern Kooperationspartner und machen sogenanntes Co-Publishing. Kommen dann auch immer auf eine schöne Stückzahl, sodass sich das auch wirtschaftlich rechnet, weil am Ende des Tages muss es natürlich so sein, dass es funktioniert. Und es funktioniert nur dann, wenn ein bisschen Geld verdient wird. Und da habe ich ja aufgrund von früheren Kontakten, weil ich schon mal in der Spielebranche tätig war, ein wirklich sehr gutes, solides Netzwerk mit ganz lieben Partnern, und das machen wir zusammen.
Ja, klingt super spannend. Also vielleicht als letzte Frage, was wäre das eine Thema, wo du sagst, okay, das ist das Spannendste in der Historie, da gibt es vielleicht zu wenig von, da gibt es vielleicht aber auch zu viel. Was ist so dein Steckenpferd?
Also mein persönliches Steckenpferd ist die napoleonische Epoche, die mich begeistert hat. Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Napoleon Bonaparte selbst, weil er sich ja dann später irgendwann mal so ab 1808 in eine etwas andere Richtung orientiert hat. Und der unbedingten Meinung war, ganz Europa muss unter dem französischen Modell leben. Er hatte eine gute Absicht, aber hat da ein bisschen daneben gegriffen und ganz viele falsche politische Entscheidungen getroffen. Aber diese Epoche ist einfach unheimlich faszinierend, weil du von einem Gefreiten zu einem Marschall von Frankreich werden konntest. Das war eine Bewegung, eine Zeit, eine Epoche, wo unglaublich viel möglich war, wo es sehr viel Bewegung war, wo es sehr viel Dynamik war, wo auch sehr viel passiert ist. Also der Code Napoleon findet sich ja heute auch wieder, so ähnlich wie die Gesetzgebung der französischen Revolution 1792. Da findet sich auch im Code Napoleon ganz viel heute noch in der französischen Gesetzgebung. Und wer heute durch Frankreich fährt, übers Land, der wird immer wieder mal feststellen, dass es kerzengerade Landstraßen gibt, die links und rechts mit Bäumen bepflanzt sind, also kilometerlange Alleen, die haben ihren Ursprung in der Zeit von Napoleon. Ja, das ist so die Epoche, die mich am meisten fasziniert. Und da kann man eigentlich gar nicht genug dazu machen und veröffentlichen, da, ob es jetzt die Feldzüge sind, ob es einzelne Schlachten sind, ob es Spiele sind mit eher einem politischen Thema. Das wird nie zu Ende gehen, dass man da irgendwann mal sagt, so, jetzt haben wir alles abgedeckt, jetzt kann nichts mehr kommen. Das wird nicht sein. Es kommt immer irgendwas in die Richtung.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich kann ja auch schon mal so viel verraten. Im Podcast werden wir sicherlich auch noch mal was über die Spiele hören. Und ich gebe jetzt erstmal wieder ab und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich für deinen Besuch und für das nette Interview und das nette Gespräch.
Dann dir noch eine erfolgreiche Messe.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
So, ich habe jetzt endlich meinen Didacto bekommen bei Game Factory. Bin mal sehr gespannt, es sieht sehr cute aus, ist ja in der Preview-Liste schon mal erwähnt. Und werde es mal mit der Zielgruppe, für die es ja eigentlich auch ist, Kindern spielen oder mit Simone. Da muss Simone dran glauben. Sie hat auch schon gesagt, sie würde es spielen trotz der Altersempfehlung. Von daher, genau. Ansonsten haben wir gerade noch I2I Duel gespielt. Ein Spiel, bei dem wir quasi im Western-Setting uns abschießen müssen mit Bluffing und ein bisschen Geschicklichkeit und so. Das war ganz lustig, kann man auf der Messe mal easy anspielen, das ist aber auch so ein Ding, ich glaube außerhalb der Messe würde das nicht auf den Tisch kommen. Deshalb halte ich mich da beim Kauf zurück. Hat trotzdem die 2 Minuten, die es gedauert hat, war ganz lustig. Ne? Und reicht für mich aber dann nicht, um bei mir einzuziehen. So, ich habe gerade eine Frau mit Pilzhose gesehen. Da war ich natürlich direkt angefixt. Was?
Ich finde die Hose auch cool.
Ja, vielleicht kriegen wir die für dich irgendwie organisiert. Anderes Thema. Lookout, neue Mischwald-Erweiterung. Haben wir mal eingepackt, beziehungsweise total korrekt. Hier war jemand, also erstmal der Typ von Stand von der Flitterkiste, der hat jemanden gefragt, ob er ihm ein Spiel mitbringen kann und hat dann auch gleich gesagt, hier Mischwald-Erweiterung für mich. Und der hat das einfach gemacht. Einfach auf Vertrauensbasis. So korrekt ist die Brettspielbranche, kann ich euch sagen. Ja, richtig cool. Und jetzt gucken wir mal, was Halle 6 noch so hat. So, Update zu Hallenfülle. Ich muss sagen, es wurde deutlich voller im Laufe des Tages. Und jetzt ist es doch wieder so gut gefüllt wie Donnerstag. Es hat wesentlich länger gedauert. Ja, irgendwie sehr ungünstig. Hier stehe gerade vor dem Wallace Designs Stand. Und jetzt zieht die ganze Zeit so eine Grillduftwolke rein. Ich glaube, wenn du hier am Stand arbeitest, da, boah, weiß ich nicht. Du kriegst ja kaum noch Luft. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich denke mir so, boah, weiß ich nicht. Man geht auch ein bisschen durch so eine halbe Nebelwand. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Bei Wallace Designs gibt es tatsächlich neue Spiele. Und zwar einmal das Steam Power, was auch bei Kickstarter war. Da hatte ich damals überlegt, reinzugehen. Ich meine, der Stefan wäre sogar drin. Allerdings gibt es das jetzt in einer deutlich, sag mal, weniger krassen Aufmachung. Nicht mit so Plastikteils, sondern ganz normal Pappteils. Dafür kostet es aber auch nicht so viel, ne? Nur 40 Euro. Ein Eisenbahnplättchen-Legespiel erfüllen Aufträge und haben wieder so coole Stoffmatten dabei, wie auch schon bei Bloodstones, was uns ja auch gut gefallen hatte. Und es gibt auch ein neues Stichspiel, was ohne Karten auskommen. Und ich denke, das werde ich auch mal mitnehmen. Sieht sehr interessant aus. Wir haben so kleine Dreiecke und sehen quasi die Farben von den anderen. Ja, das kennen wir schon von anderen Stichspielen. Wissen halt nicht, welche Zahl drauf ist. Ja, auch Xylotar hatte das ja. Aber hier ist es so, dass wir auch noch nicht jede Runde die Stiche bekommen wollen, sondern manchmal wollen wir Zweiter werden, manchmal wollen wir überhaupt nichts bekommen, manchmal wollen wir Erster werden. Das wird über so Steine zufällig irgendwie bestimmt. Sieht interessant aus, hat sehr cooles Material und ist auch für einen okayen Preis, habe ich vorher noch nichts von gehört. Vielleicht auch so ein Teil, ja, was man erstmal noch gar nicht so wahrgenommen hat. Werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Klingt erstmal ganz cool. Keine ungeschränkte Kaufempfehlung, ihr wisst es ja, ich habe die Sachen noch nicht angetestet hier. Außer ich sage es, aber ich nehme es mal mit. Ja, hier ist meine Halle bisher. Ultimatch habe ich gerade bei Fireside Games geholt. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist. Ich habe mal ein Video gesehen. Da hat man es als sehr gutes Solo-Game bezeichnet. Das werde ich jetzt mal prüfen. Und direkt nebendran sind Pink Troubadour Games. Und die haben natürlich Galileo Galilei, das ja auch bei Frosted rauskommt. Und ich muss sagen, es sieht von der Optik wirklich fantastisch aus. Also richtig, richtig krasses Artwork für einen ganz neuen Verlag. Und dort nehme ich jetzt auch Dirt and Glory mit. Wenn sie es noch verkaufen, ich sehe, ja, sie tun es noch. Genau, also die Halle brauche ich ein bisschen länger. So, ja, Halle 4 ist immer wieder für eine Überraschung gut. Auch wenn hier wirklich viel Qualitätsunterschiede, glaube ich, zwischen den Spielen sind, was ich so auf den ersten Blick sehen kann, zumindest was das Artwork und alles angeht. Aber jetzt stehe ich vor dem, ja, altbekannten Stand von Taiwan Board Game Design. Die haben unter anderem auch den Gemüsemarkt, Vegetable Stock auf Englisch, gemacht, den wir ja schon mal besprochen hatten. Die haben aber auch Formosa Tee damals tatsächlich herausgebracht im Original. Und jetzt habe ich 2 Kung-Fu-Spiele mitgenommen, die beide wohl auch zu zweit gut funktionieren. Das eine ist Kung-Fu-Fight, wo wir irgendwie Katzen und Hunde spielen, die sich gegenseitig Kung-Fu-Style auf die Mütze hauen in einem Kartenduellspiel. Und dann habe ich, glaube das eine hieß einfach nur Kung-Fu. Ja. Und das ist ein Spiel, bei dem wir irgendwie 3 Karten simultan auswählen. Das bestimmt auch unsere Initiative. Und dann würfeln wir nach Würfel und versuchen, die Karten zu aktivieren, um den anderen zu kloppen. Fand ich beides vom Artstyle sehr interessant. Das eine irgendwie sehr niedlich gehalten. Das andere sieht dann doch eher, ich sag mal, wirklich so ein bisschen artificial aus. Finde ich. Wer weiß, was der Stefan sagt. Aber ich finde, es sieht gut aus. Also habt mir beide mal mitgenommen, sind nicht so teuer und bin mal gespannt. Wenn ihr was davon nochmal im Podcast hört, dann war es gut. Und wenn nicht, dann wisst ihr wahrscheinlich auch Bescheid. Weiter geht's. So, jetzt habe ich hier noch so ein, ja, wie soll man sagen, nicht Geheimtipp, sondern geheimes Spiel hier, was man sich mal anschauen könnte. Und zwar heißt es Mixtopian Saga RPS. Es ist wieder ein Rock-Paper-Scissor-Prinzip, aber wir spielen gleichzeitig drei Karten, Rock-Paper-Scissor-Prinzip, und können die danach manipulieren mit Hilfe von Aktionspunkten. Ich fand das Spiel echt interessant und sie haben es vor 2 Wochen erst drucken lassen. Es ist also wirklich zum ersten Mal auch auf der Messe. Genau für sowas gehe ich auch gerne auf die Messe, um eben solche Projekte mitzubekommen. Ich fand es tatsächlich gut. Es hat mir irgendwie gefallen, aber es war irgendwie auch noch nicht so ganz 100% ausgereift, war mein Eindruck. Also es war eher, wie soll man sagen, naja, es, man hat gedacht, okay, da hätte jetzt noch mal ein bisschen mehr Development-Zeit reinfließen müssen. Also die Grundmechanik war cool, hat mir auch echt Spaß gemacht, aber es war im Spiel so, dass ich dachte, ah, das hätte man irgendwie an der Stelle noch mal ein bisschen anders machen müssen. Es wirkte noch so ein bisschen unfertig an einigen Stellen. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel konnte ich einfach das, was Simone manipuliert hat, im nächsten Zug wieder rückgängig machen. Und es war auch nicht unbedingt belohnt, die Karten für mich als jemand, der eine gute Ausgangsposition hatte, umgedreht hinzulegen. Aber ja, ansonsten war das auf jeden Fall wieder so ein Projekt, wo man denkt, ach, lustige Idee. Und ja, kann man doch mal kurz anspielen hier auf der Messe. Hat wahrscheinlich auch noch nie jemand was von gehört. Aber ja, war nicht schlecht. Also würde es mir jetzt wahrscheinlich erstmal noch nicht kaufen. Aber das ist so ein Ding, das hätte man außerhalb der Messe sicherlich nicht mitbekommen. So, endlich mal wieder in der Galerie. Es ist schon körperlich immer wieder anstrengend insgesamt. Aber es macht ja auch einfach Spaß. Ne? Jetzt waren wir gerade noch beim Stand von Taverna Ludica Games. Die hatten jetzt nichts besonders Neues, Interessantes, aber ich habe mir endlich mal Posthuman Saga angeschaut und tatsächlich auch mitgenommen. Ein Endzeit-Apokalypsen-Setting, bei dem wir uns gegen Mutanten beweisen müssen, die auf, finde ich, auch Zombies sind, um in der Gemeinschaft, meine ich, aufgenommen zu werden. Das wirkt sehr storylastig und das sah sehr interessant aus. Und deshalb habe ich das jetzt auch mal eingepackt. Mein Messebudget ist noch nicht ganz aufgebraucht. Ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. So, gibt's noch nicht. Jetzt habe ich über eBay tatsächlich mir noch einen Tea Garden organisieren können. Von Thomas Lollek, genau. Thomas Schollek, sorry. Ich bin auch schon ein bisschen durch. Ja, irgendwer wollte es jetzt nicht mehr haben. Tja, da sage ich jetzt auch mal nicht nein und greife einfach zu. Und das habe ich auch getan. Und habe jetzt, genau, das Tea Garden noch bekommen, weil er es nicht abgeholt hat. Sehr schön. Bin ich auch sehr gespannt. Werde meine Eindrücke dann, wenn es gut ist, schildern. Ihr wisst es. Und gehe jetzt mal wieder zurück zu Halle 4. Es ist, sag mal, die Messe hat ja immer Überraschungen für einen parat. Und das war jetzt auch wieder eine davon. Richtig cool. Als Promo gab es dazu tatsächlich noch einen Teebeutel. Finde ich auch ein witziges Gimmick. Und auch krass, dass die komplett ausverkauft sind. Ne? Also kann man auch nicht anders sagen. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er mir tatsächlich netterweise das Spiel gar nicht überlassen, sondern hat mir einfach 10 Euro mehr abgeknöpft. Gesagt, hier für 10 Euro überlasse ich dir das Spiel und ja, jetzt zahle ich 10 Euro mehr als auf der Messe. Dafür habe ich es jetzt. weirder Take. Also ich muss sagen, die Messe ist doch immer für eine Überraschung gut, wie ich eben sagte. Hat so ein bisschen was von, Geschäftsmodell, sage ich mal. Nicht unbedingt sympathisch. Ähnliches heute Morgen, als ich ein Spiel übergeben bekommen habe, das auch schon, ich sag mal, hätte ich selber checken müssen, aber war auch nicht mehr in dem besten Zustand. Ja, da muss man aufpassen, ne? Die an die eigene Nase packen und einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, aber so läuft's, Jungs, Mädels. Weiter geht's. Ascendancy sehe ich hier. Das war doch auch ein Kickstarter, glaube ich. Guck mir das mal an. Aber das ist so ein episches 4X Kartengame Fantasy Spiel. Ich glaube, das ist schon ein bisschen too much für mich. Jetzt gerade zumindest. Kurzes Update. Ich habe ihm gesagt, er hat mir gesagt, ich habe das Geld ja schon. Und dann habe ich gesagt, komm, 5 Euro gebe ich dir. Dann hast du easy verdientes Geld. Aber 10 Euro finde ich doch ein bisschen viel. Und dann hat er gesagt, okay, gut, weil du so nett bist. Also ja, selbst mit solchen Geschäftsleuten kann man scheinbar reden. Ich stehe jetzt in Halle 4 nochmal vor dem Stand von Dice Tree Games. Absoluter Geheimtipp. Letztes Jahr auf der Messe habe ich dort nämlich die, ich weiß gar nicht, war es die koreanische Version? Zumindest die Dice Tree Version von Modern Art mitgenommen. Und die ist richtig geil mit einem großen... Mit einem großen Auktionshammer, mit einer großen, wie nennt man das denn hier, wo man die Sachen draufstellt?
Staffelei nennt man das.
Ja, mit einer großen Staffelei drauf, drin.
Der Auktionshammer ist natürlich das Wichtigste, ne?
Ja, der ist richtig cool und wir hatten es jetzt in mehreren Runden mal mit und die Leute alle gesagt, boah krass, wo hast du das denn her? Das wird auf eBay für, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro angeboten und so. Und auf der Messe kriegt man es aber relativ günstig für 50 Euro. Und das Geilste ist eigentlich bei so einem Spiel wie Modern Art, da ist reelles Artwork dabei. Also nicht Artwork, sondern reelle Kunst. Ne? Da ist zum Beispiel, wer ist dabei? Edward Munch ist dabei. Den einen vergesse ich immer wieder.
Ich weiß nur, dass das der Kuss heißt, weil das ist, was deine Mutter auf einer Vase hat. Aber ich weiß nicht, von wem.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber richtig cooles Artwork. Von verschiedenen Sachen. Es gibt auch zwei Sets. Einmal irgendwie moderne Kunst und einmal Renaissance-Kunst. Also das ist wirklich toll. Ich gucke mir jetzt mal an, ob es hier noch was anderes gibt. Aber das ist immer so ein Geheimtipp, den ich jetzt jedem mitgeben kann, weil günstiger als hier kriegt man es im Jahr auf gar keinen Fall bisher. Jetzt noch nett mit dem Herrn am Stand gequatscht. Richtig geiles Ding. Also die haben hier alte Doktortitel. Na, Stefan, das geht an dich raus. Winner's Circle oder auch Ra in einer Dice Tree Version. Wir haben auch jetzt neu The Scepter of Zavendor und wir haben auch weiterhin Leonardo da Vinci's Codex Leicester und Code 777 und Ave Caesar. Also viele Titel, die schon was älter sind, aber die für den koreanischen Markt, ich würde sagen, völlig unnötig, aber völlig geil aufgepimpt sind. Also ne, das Modern Art Ding, der Hammer ist völlig überdimensioniert. Man könnte jetzt sagen, es ist völlig unnötig. Man könnte aber auch sagen, das ist auch ziemlich geil. Und ich bin für Letzteres. Und ja, sie werden wohl weiterhin auch Spiele bringen, sagte er. Dies ja, wie gesagt, neu das Scepter of Zavendor raus. Und ich habe ihm jetzt gesagt, er soll mal gerne Dice Tree Games soll gerne mal was machen, was auch gut zu zweit funktioniert, weil all die Spiele haben leider eins gemein, es geht wohl nicht so gut zu zweit und dann bin ich ja leider raus, aber ich bin total begeistert, also das ist ein Verlag, da gehe ich gerne nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hin, die Boxen sehen cool aus, coole Neuauflagen und dann irgendwie auch nur auf der Messe zu bekommen, sind alles so Sammlerexemplare, die man auch zu Rennenpreisen teilweise sonst kaufen muss. Hier ist der Platz dafür oder auch nächstes Jahr. Ich finde es cool. Um das Triple komplett zu machen, werde ich jetzt auch noch Galileo Galilei einpacken. Komm, es sieht so gut aus. Und bis es bei Frosted kommt, weiß ich nicht, kann ich so lange warten? Wer weiß das schon. Von daher hole ich mir das hier und habe dann damit alle drei Thomas Scholleck Games. Und da seht ihr mir ja auch in dem Ersteindruck schon mal ganz gut gefallen hat. Hoffe ich doch, dass die anderen Spieler auch was können. So, wir haben ja gestern tatsächlich die erste Runde Compile gespielt. Der Stefan und ich und Simone und ich haben im Anschluss an den Besuch von Stefan auch nochmal eine Runde gespielt. Und da ihr den Ersteindruck jetzt kennt von mir, muss ich aber auch nochmal einhaken und sagen, das Spiel hat auf jeden Fall im zweiten Eindruck einen ganz anderen hinterlassen. Denn das Spiel war, deutlich besser. Sogar Simone hat es gut gefallen. Ich fand, es war sehr, sehr kombomäßig. Es gab auch eine Situation im Spiel, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich das jetzt schaffe, dann kriege ich auf einen Schlag so viel Stärke an einen Ort, das wird richtig gut. Und Simone hat dann eine Karte gespielt, mit der ich diese Aktion aber nicht mehr ausführen konnte. Und ich dachte so, okay, ja, darum geht es in dem Spiel. Dieses Spiel, da steckt auch, wie ich vermutet hatte, so viel mehr drin, als wir in der ersten Partie gesehen haben. Also ich muss sagen, in der zweiten Partie hat es mir nochmal deutlich besser gefallen und ich habe jetzt richtig Bock, die nächsten Spiele zu spielen. Aber ich habe auch Simone hier. Wie hat es dir in der ersten Partie denn gefallen?
Also erstmal sogar Simone hat das gefallen. Klingt schon ein bisschen sehr negativ.
Naja, du sagst häufiger mal, ja, war okay, ja, ja. Aber dass du sagst, boah, ja, das hat mir richtig gut gefallen, ist doch schon etwas seltener als bei mir vielleicht.
Ja, okay. Ich fand's richtig cool. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich fand das Artwork sehr ansprechend.
Nimm das, Stefan. Stefan hatte nämlich in der Folge hier vorher gesagt, dass er das nicht so gut fand. Ich finde das Artwork auch nach wie vor richtig gut. Du auch?
Ja, das Spielprinzip hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich fand's noch mal ein bisschen cooler als bei Erland and Sea, was ja sehr ähnlich ist, dass es um die Kontrolle von verschiedenen Orten geht quasi. Mir hat das Ganze aber ein bisschen besser gefallen, dass man da eben versuchen muss, ja, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, mehr als der Gegner, und dann den Ort für sich quasi, ja, aktiviert, könnte man so sagen. Und ich fand das, ja, die Story eigentlich ganz cool, zumindest das, was ich mir dabei gedacht habe, weil die Story ist ein bisschen nichtssagend, aber meine Interpretation ist es so, dass es so ein bisschen darum geht, wir erschaffen irgendwie eine neue Welt oder wir erschaffen eine Computerwelt oder was auch immer, ein Universum oder sowas und wählen
Cyberspace.
Und wählen jeder für uns drei Eigenschaften aus, um quasi dieses Universum zu starten. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen, weil ich mein Buch gelesen habe, das so ein bisschen in eine ähnliche Richtung ging. Deswegen habe ich das direkt damit so ein bisschen verbunden. Und da fand ich das doch ganz cool, dass wir so ein bisschen diese Keywords wählen, diese Eigenschaften, und dann halt entscheiden, ob wir unsere Welt irgendwie mit Liebe aufbauen oder mit Hass oder sonst was. Fand ich sehr cool, so ein bisschen meine eigene Lore.
Ja, fand ich auch. Also nimm das, Stefan. Na, ich finde ja gut. Ich glaube, wir haben jetzt beide Seiten, beide Extremen gesehen. Ich würde mich da so in der Mitte positionieren. Ich finde es aber, also generell der ganze Artstyle, ich stehe da nach wie vor hinter, dass ich gesagt habe, ich finde es wirklich richtig gut aufgemacht, auch mit den ganzen folierten Karten. Was uns auch nochmal gestern aufgefallen ist, ist, dass es einfach auch ein Erland and Sea in etwas komplexer und länger ist. Also Erland and Sea ist sehr reduziert auf wenig Karten, und wenn die durch sind, zieht man ja auch nicht mehr neu. Und hier, soweit ich weiß, ne?
Ja.
Und hier ist es wirklich so, dass es etwas länger geht. Also es geht jetzt auch nicht super lang, ich glaube so 20 Minuten, 30 Minuten. Aber es hat schon deutlich mehr Taktik und nicht mehr Taktik, aber mehr Aktionen einfach. Und das hebt es dann doch von Erland and Sea etwas ab.
Ja, für mich auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, das Thema finde ich auch einfach ein bisschen für mich persönlich ansprechender als das Erland and Sea Thema.
Ja, definitiv sehe ich auch so. Und wir werden nochmal ein Update geben, wenn wir es dann noch ein paar Mal gespielt haben. Aber das ist der zweite Eindruck von mir und der erste von Simone. So, jetzt bin ich am Rückweg zum Auto. Ich würde sagen, den Samstag schließe ich hier mit einer großen Begeisterung ab, denn ich habe doch einige Spiele gefunden, die unter dem Radar gelaufen sind, die ich ohne die Messe nicht entdeckt hätte, und genau deshalb bin ich ja hier. Die Enttäuschung sprach aus mir von von dem Eindruck vom Samstag, dass eben da nicht so viele Geheimtipps dabei waren. Das waren aber einfach auch die Hallen. Ne? Also Halle 7 hat sehr viele kleine Sachen. Nicht alle sehen irgendwie total hochwertig, hochpoliert aus. Und ich finde das immer sehr interessant, sich das anzuschauen. Ja, ich würde sagen, die Taschen sind mehr als gut gefüllt. Ich bedanke mich auch nochmal an die Interview oder bei den Interviewpartnern. Das war wirklich hervorragend, super unkompliziert auch mit den Leuten zu quatschen. Ja, also bin morgen nochmal da mit meiner Family. Werden wir wahrscheinlich uns mal ein paar deutsche Titel anschauen von den größeren Verlagen und die anspielen. Aber da nehme ich euch nicht mit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und dann muss ich erstmal schauen, was ich alles mitgenommen habe. Oder ich höre nochmal den Podcast, dann hört man es ja auch. Ja, also bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Folge.